Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Danke fürs Einschalten der Informationen aus Religion und Gesellschaft mit Christian Röther. Die Religionsgemeinschaften, die Kirchen, tun zu wenig für den Klimaschutz. Das kritisiert der Klimaexperte Mojib Latif. Mit ihm spreche ich gleich. Und danach geht es dann noch nach Benin. In dem Land in Westafrika wächst der Einfluss des Islamismus, aber Moscheen und Kirchengemeinden wehren sich dagegen gemeinsam. Umweltschutz und Klimaschutz, das sind für viele Religionsgemeinschaften wichtige Themen geworden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Bewahrung der Schöpfung heißt das dann oft in der religiösen Sprache. Hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk berichten wir immer wieder darüber, was Religionen tun für Umwelt und Klima. Und wir sprechen darüber dann meistens mit den Religionsgemeinschaften selbst. Heute wollen wir mal aus einer anderen Richtung auf das Thema schauen und wir sprechen mit einem Klimaexperten, mit dem Meteorologen Mojib Latif, Seniorprofessor an der Universität Kiel und Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Guten Morgen, Herr Latif.
Guten Morgen.
Herr Latif, wie bewerten Sie den Einsatz der Religionsgemeinschaften für das Klima?
Ja, also ich denke, der ist sicherlich ausbaufähig, wenn man die öffentliche Diskussion betrachtet. Nimmt man die Kirchen so gut wie gar nicht wahr. Sie stehen leider auch wegen anderer Dinge im Fokus. Und wenn ich beispielsweise an Fridays for Future denke, an die jungen Menschen, wie sehr die Aufmerksamkeit für das Thema Klima schon erhöht haben, dann fallen doch die Kirchen sehr weit dahinter zurück.
Dann versuche ich mal dagegen zu halten und nenne ein paar Beispiele dafür, was Religionsgemeinschaften und Kirchen tun für Klima und Umwelt. Das reicht von Biodiversität auf Friedhöfen über Solaranlagen auf Kirchen und Moscheen bis hin zu einem kirchlichen Klimafonds, den es gibt. Außerdem gibt es Aufrufe, Plastik und CO2 zu vermeiden aus Islam, Judentum und vermutlich aus so ziemlich jeder Religion. Auch interreligiöse Naturschutzwochen gibt es und sogar ein Klimafestival. Aber Sie, Herr Latif, sagen, das reicht so im Grunde noch nicht.
Nein, das reicht nicht, denn wir haben es ja hier mit einer der größten, vielleicht der größten Herausforderung für die Menschheit zu tun. Sie haben es ja in der Anmoderation gesagt, Bewahrung der Schöpfung. Und da reicht es nicht, so ein paar kleine Veranstaltungen zu organisieren. Was wir brauchen, ist doch letzten Endes eine Massenbewegung. Ja, also ich denke daran, dass die Gesellschaft insgesamt wirklich aufstehen muss und Klimaschutz einfordern muss. Vor allen Dingen braucht es auch so etwas wie eine Wertedebatte. Wie wollen wir leben? Was bedeutet Wohlstand? Und diese Wertedebatte, die muss doch zuallererst von den Kirchen angestoßen werden. Und das fehlt mir einfach, weil wir müssen uns eben überlegen, wie wir zukünftig auf diesem Planeten leben wollen. So wie wir es jetzt tun, wird es nicht gehen. Das wird letzten Endes den Planeten ruinieren.
Einer, der versucht hat, so eine Debatte anzustoßen, ist Papst Franziskus. Vor inzwischen 7 Jahren hat er die Enzyklika Laudato Si veröffentlicht. Da geht es eben vor allem um Umwelt- und Klimafragen. Wie bewerten Sie diese Initiative von Papst Franziskus?
Ja, ich habe sie sehr begrüßt. Ich fand auch die Diagnose, die der Papst angestellt hatte zum Zustand des Planeten durchaus nachvollziehbar. Und gerade Fragen von Gerechtigkeit hat er ja auch angesprochen. Insofern ging das in die richtige Richtung, aber dann verpuffte das einfach. Danach kam dann nichts mehr. Ich höre jetzt auch vom Papst, ehrlich gesagt, nicht mehr so fürchterlich viel. Und das bemängel ich einfach, dass man immer sporadisch hier und da etwas tut, mal auf das Thema Klima oder Umweltschutz aufmerksam macht. Aber dann verschwindet es auch ganz schnell wieder. Und deswegen fordere ich einfach, dass die Kirchen sich an die Spitze der Bewegung setzen müssen. Und ich glaube, nur dann, wenn die vielen Menschen der Weltreligion wirklich auch gemeinsam versuchen, etwas zu verändern, dann werden wir auch diese gewaltige Aufgabe, vor der wir stehen, auch irgendwie bewältigen können. Denn wir dürfen nicht vergessen, mit ein bisschen weniger Auto fahren, mit ein bisschen weniger fliegen und so weiter ist es nicht getan, sondern wir müssen uns von Grund auf ändern. Und das geht, glaube ich, tatsächlich nur, indem es auch Orientierung gibt. Orientierung vor allen Dingen auch von den Kirchen.
Weiten wir den Blick mal ein bisschen über Deutschland und die Kirchen hinaus, global gesehen. Welche Rolle können Religionen spielen für das Klima? Zum Beispiel auch der Islam als zweitgrößte Religion nach dem Christentum.
Ja, alle Weltreligionen sind hier gefordert. Das ist ja nun mal ein globales Problem. Das betrifft alle Menschen auf der Welt und nur alle Menschen gemeinsam oder alle Länder gemeinsam werden das Problem lösen können. Das Klimaproblem ist ja nicht national zu lösen. Es ist völlig egal, wo ein CO2-Molekül in die Atmosphäre entweicht. CO2 verweilt für Jahrhunderte, für Jahrtausende in der Erdatmosphäre, verteilt sich und deswegen ist es überall wirksam und das ist ja auch der Grund dafür, dass die Pole schmelzen. Ja? Dort in den Polarregionen werden so gut wie keine CO2-Moleküle ausgestoßen oder andere Treibhausgase und trotzdem ist die Erwärmung natürlich dort auch vorhanden. Und da geht es eben dann tatsächlich darum, dass alle mitmachen, alle Menschen auf der Welt. Und es ist eben auch eine Frage der Gerechtigkeit, gerade die Menschen, die bisher so gut wie keine Treibhausgase ausgestoßen haben, die sind am allermeisten betroffen von den Auswirkungen des Klimawandels. Und das ist so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. So etwas müssen einfach die Weltreligionen aufgreifen, egal ob es jetzt das Christentum ist, egal ob es das Judentum ist, der Islam oder andere Glaubensgemeinschaften.
Mhm. Die Bevölkerungsgruppen, die nicht dazu beigetragen haben, die Sie gerade genannt haben, das bringt mich zu einem anderen Stichwort, dem der Überbevölkerung. Das ist ja etwas, auf das Sie und auch der Club of Rome schon lange hinweisen. Je mehr Menschen es gibt, desto schädlicher ist das für das Klima, zumindest bei unserem derzeitigen westlichen Lebensstil, sage ich mal. In vielen Religionen gilt Kinderreichtum ja aber traditionell als ein Ideal. Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem?
Naja, ein Problem ist es nur dann, wenn die Menschen eben so einen Lebensstil pflegen wie wir in den westlichen Ländern. Ich möchte Ihnen einfach mal zwei Beispiele geben. Ein Inder oder eine Inderin entlässt pro Jahr ungefähr 2 Tonnen CO2. Bei uns in Deutschland ist es mindestens das Vierfache. Das heißt also, wenn alle Menschen auf der Welt so viel CO2 ausstoßen würden, wie wir hier in Deutschland pro Kopf, und ja, dann würden wir das Klima wirklich gegen die Wand fahren. Und das zeigt, dass es nicht unbedingt die Überbevölkerung per se ist, sondern dass es letzten Endes um den Ressourcenverbrauch geht, wie wir tatsächlich mit den Schätzen der Erde umgehen. Und selbst wenn die Bevölkerung jetzt nicht mehr wachsen würde, würden wir Planeten trotzdem gegen die Wand fahren, weil was wir insgesamt an CO2 ausstoßen, das sind heute etwa 40 Milliarden Tonnen pro Jahr, weltweit pro Jahr. Das würde reichen, um tatsächlich die Erderwärmung auf ein dramatisches Maß hochzuschrauben. Deswegen, ich glaube tatsächlich auch, dass das Problem der Überbevölkerung, wenn man es so nennen will, eigentlich gar kein Problem ist. Vor allen Dingen dann, wenn alle Menschen auf der Welt eine gute Lebensperspektive haben, auch in relativem Wohlstand leben können, weil wir sehen ja bei uns, dass dann die Geburtenzahlen eben nicht mehr steigen, sondern eher rückläufig sind.
Darauf weist Mojib Latifin, Klimaforscher, Autor und Präsident der deutschen Gesellschaft Club of Rome. Herr Latif, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt zählt seit 4 Jahren zum Welterbe der UNESCO. Der Dom vereint Architektur aus Romantik und Gotik und er vereint auch Kunst aus ganz verschiedenen Epochen, von Lukas Cranach bis Neo Rauch. Und jetzt kommt noch ein Werk dazu von Michael Triegel. Der Leipziger Künstler hat einen Cranach-Altar mit Gemälden ergänzt, was sehr gelungen ist, meint Ulrike Thielmann.
In leichter Übergröße sitzt Maria, die Gottesmutter, in der Mitte des Bildes. Auf dem Schoß hält sie das Jesuskind. Ein blauer Mantel breitet sich um ihren Körper. Der Hintergrund ist golden. Vor ihm stehen 6 Männer und 4 Frauen in heutiger Alltagskleidung. Sie hüllen um Maria und das Kind ein Ehrentuch. Etliche Heilige, aber auch Dietrich Bonhoeffer, von den Nationalsozialisten ermordeter Theologe, machen Maria so zu einer Schutzmantel-Madonna, erklärt Michael Triegel, Papstmaler und Leipziger Malerstar. Bekannt für seine hochästhetischen Bilder, die in Technik und Manier jenen der Renaissance-Meister gleichen.
Natürlich geht es auch hier um Malerei. Natürlich geht es um Farbe, es geht um Formen, um Komposition. Aber die sind natürlich Mittel zum Zweck für den Inhalt. Indem nämlich die Leute, die Menschen, die hinter ihr stehen, diesen Mantel halten. Sodass, wenn man wollte, vielleicht klappt es, die Idee aufkommen könnte. Wir sind aufgerufen, an diesem Mantel des Schutzes mitzutragen.
An jener Stelle im Westchor des Naumburger Doms nimmt es Michael Triegel mit Lukas Cranach, dem Älteren, auf. Bekannter deutscher Maler der Renaissance. Auch Cranach malte 1519 im Mittelteil seines Altars eine Maria mit Kind. Sie wurde in der Reformationszeit zerstört. Die Seitenflügel überdauerten. Gläubige sprachen Cranachs Marienaltar einst eine besondere Wirkung zu. Holger Kunde, Stiftsdirektor in Naumburg, betont.
Das wissen wir durch urkundliche Belege, dass es neben diesem Hauptaltar noch Nebenaltäre im Westchor gegeben hat. Und diese Nebenaltäre sind dann um 1517, 18 abgerissen worden. Und deswegen hat man die Heiligen, denen diese Altäre geweiht waren, mit in die Cranachsche Bildinterpretation übernommen.
Holger Kunde sieht sich der sakralen alten und neuen Kunst verpflichtet. Michael Triegels Ergänzung von Cranachs Altar, zu der auf der Rückseite noch ein auferstandener Jesus sowie ein bemalter Altarsockel gehören, ist nicht das einzige Beispiel für zeitgenössische Kunst im Naumburger Dom. So geht sein Bildprogramm dann doch mit der Zeit. Nur auf Uta, Stifterfigur und Star der Welterbekathedrale zu setzen, ist Holger Kunde zu wenig.
Wir sind eben auch offen für die Gegenwart. Wir brauchen die zeitgenössischen Impulse. Wir sind nicht nur der Vergangenheit verhaftet. Es muss einen Aufbruch geben. Und das schafft man durch zeitgenössische Kunst.
Zunächst soll der von Triegel ergänzte Cranach-Altar bis Dezember aufgestellt bleiben. Es existieren Vorbehalte. Auch von der Denkmalschutzkommission ICOMOS, die die UNESCO maßgeblich berät. Der Altar verändere die Raumwirkung im Westchor, heißt es. Die Uta, seit den 20ern des 20. Jahrhunderts auch für verschiedene Ideologien in Anspruch genommen, schaut übrigens direkt aufs Geschehen. Besonders auf Maria und das Kind. Cranach hatte seinen Altar einst so platziert und damit Utas rätselhaften Blick gedeutet, da war sie noch keine Berühmtheit. Würde Michael Triegels Meisterleistung an Ort und Stelle verbleiben, würde auch Uta erlöst werden.
Aus dem Dom in Naumburg-Saale war das Ulrike Thielmann. Aus Westafrika erreichen uns immer wieder Meldungen über islamistische Anschläge und Gräueltaten, etwa aus Nigeria oder Burkina Faso. Zwischen diesen beiden Ländern liegt Benin. Das mehrheitlich muslimische Land, in dem leben 13 Millionen Menschen. Es ist bisher von Islamismus und Dschihadismus weitgehend verschont geblieben, bislang, denn reaktionäre Strömungen versuchen auch dort in Benin Fuß zu fassen. Aber der islamische Mainstream und die christliche Minderheit des Landes, die halten gemeinsam dagegen. Aus Benin meldet sich Katrin Gensler.
In Gogonou im Nordosten von Benin. In der kleinen Stadt, die zwischen Parako und Kandi liegt, ist der katholische Priester Deni Kuku auf dem Weg zu Ibrahim Gera. Der ist Imam der Zentralmoschee und hat gerade das Mittagsgebet beendet. Sein Haus liegt nur wenige Minuten von Kukus Kirche entfernt an einer sandigen Nebenstraße. Begleitet wird Kuku von zwei Mitgliedern des Kirchengemeinderats. Gera freut sich über den spontanen Besuch.
Ich habe viele Christen als Freunde. Wir sprechen miteinander und verstehen uns gut.
Sagt Imam Gera, der den ruhigen Alltag im Norden kennt und schätzt. Sein ganzes Leben hat er hier verbracht.
Hier bin ich sehr zufrieden. Es ist ein einfaches, aber gutes Leben.
Priester Deni Kuku arbeitet hingegen erst seit 2006 in der Diözese von Kandi, zu der die Kirchengemeinde von Gogonou gehört. Ursprünglich stammt er aus dem Süden des Landes, wo sich die Mehrheit der Bevölkerung zum Christentum bekennt. Die ersten christlichen Missionare kamen 1860 über den Seeweg nach Benin. Vor allem entlang der Küste wird bis heute außerdem die alte Religion Voodoo praktiziert. Mit dem 10. Januar hat sie sogar einen eigenen Feiertag und ist offiziell anerkannt. Der Islam breitete sich ab dem 7. Jahrhundert von Nordafrika in Richtung Sahel aus. Vorkoloniale Reiche wie Ghana und Mali, sie haben nichts mit den heutigen gleichnamigen Nationalstaaten zu tun, wurden ab dem 9. Jahrhundert vom Islam beeinflusst. In den Ländern der Sahelzone wie Mali, Niger und Burkina Faso, aber auch im Norden der Staaten am Golf von Guinea, wie beispielsweise Nigeria und Ghana, ist der Islam bis heute vorherrschend. Auch im Norden Benins ist das so, sagt der katholische Priester Kuku.
Wir versuchen hier, das Wort Gottes zu verbreiten, auch wenn viele Menschen einen anderen Glauben haben. Generell funktioniert das gut. Die große Mehrheit bekennt sich ja zum Islam. Etwa 10 oder 11% sind Katholiken. Es gibt auch jene, die traditionellen Religionen angehören.
Imame wie Priester feiern allerdings längst nicht nur Gottesdienste und predigen. Gerade auf dem Land helfen sie oft bei alltäglichen Problemen, etwa wenn in einem Dorf ein neuer Brunnen gebaut werden muss. Ob sich die Bevölkerung dort zum Islam oder Christentum bekennt, danach fragt niemand. Die Zusammenarbeit sei gut, findet Deni Kuku.
Aus meiner Sicht ist der Islam generell eine tolerante Religion. Leider gibt es Extremisten, die diese Lehre uminterpretieren wollen. Das kann zu Situationen führen, wie wir sie in den Nachbarländern nördlich von Benin sehen.
Vor allem im Nordosten Nigerias, wie in den Sahelstaaten Mali, Burkina Faso und Niger, hat islamistische Gewalt im vergangenen Jahrzehnt sprunghaft zugenommen. Im Sahel aktiv sind Gruppen, die den Terrornetzwerken Al-Qaida und Islamischer Staat nahestehen. Auch lokale radikale Bewegungen gründeten sich. Dazu gehört die salafistische Gruppierung Ansarul Islam aus Burkina Faso. Zunehmend werden sie in Küstenstaaten wie Benin aktiv. Dort, wie auch in Togo und der Elfenbeinküste, hat es mehrere Anschläge gegeben. William Asanwo, Analyst der Denkfabrik Institut für Sicherheitsstudien mit Hauptsitz in Südafrika, beobachtet diese Ausbreitung mit Sorge.
Die Entwicklung ist sichtbar und wird durch verschiedene Terrorattacken deutlich. Eine erste gab es bereits im Juni 2020, weitere folgten. Zugenommen haben sie aber vor allem 2021. Alle fanden unweit der Grenze zu Burkina Faso statt.
Vorfälle werden meist dann bekannt, wenn es Tote gibt. Noch ist allerdings nicht klar, welche Strategien die Bewegungen verfolgen. Es gilt als möglich, dass sie sich vor allem dann in Richtung Süden ausbreiten, wenn beispielsweise die Armeen von Burkina Faso und Niger große Militäroperationen gegen die Kämpfer durchführen. Das geschieht auch grenzübergreifend. Für Anschläge und Überfälle verantwortlich sind aber nicht nur mutmaßliche Islamisten. Durch Nordbenin schmuggeln kriminelle Banden Benzin, das aus dem Ölstaat Nigeria stammt. Je schlechter die Region gesichert ist, desto einfacher für sie. In der Wirtschaftsmetropole Cotonou, die an der Atlantikküste liegt, also im Süden von Benin. Nach dem Freitagsgebet sind im Viertel Ajedu viele Menschen nach Hause gegangen. Auf den Straßen ist es ruhig. Hier ist Abdul Jalil Yesufu, Imam der Zentralmoschee. Gleichzeitig ist er Generalsekretär der Islamischen Union von Benin. Er befürchtet, dass sich die Anschläge auf das bisher friedliche Zusammenleben der Religionen auswirken können und den Islam generell in Verruf bringen.
Muslime werden stigmatisiert. Das fühlt sich beängstigend an. Das macht mich sehr betroffen.
Umso wichtiger ist es für ihn, unverzüglich zu handeln und dafür zu sorgen, dass sich radikale Ideen nicht ausbreiten.
Man muss den Islam so lehren, wie Prophet Mohammed es getan hat, also friedlich. Die Islamische Union, die die muslimische Gemeinschaft repräsentiert, hat deshalb ein Komitee gegründet. Es ist aktuell dabei zu prüfen, was in den Koranschulen und islamischen Zentren unterrichtet wird.
Auf dem ganzen Kontinent sind Musliminnen und Muslime mehrheitlich Sunniten. Dessen rigoristische Interpretationen, Wahhabismus und Salafismus, breiten sich allerdings zunehmend aus. Das sorgt für Spannungen innerhalb der islamischen Gemeinschaft und hat in Gogonou zu einer Debatte um die Gebetszeiten geführt. Auf den ersten Blick scheint es ein wenig relevantes Detail zu sein, ob mittags nun um 13 oder 14 Uhr gebetet wird. Dahinter verbirgt sich jedoch die Frage, ob wahhabitische Einflüsse, beispielsweise aus Saudi-Arabien, nach Westafrika kommen und wie sich das auswirkt auf den im Alltag Benins bislang eher gemäßigten Islam. Imam Abdul Jalil Yesufu will deshalb die Inhalte von Predigten stärker kontrollieren.
Wir fordern alle, die Prediger aus dem Ausland einladen wollen, zu Folgendem auf. Wir möchten wissen, welche Meinungen diese Prediger haben, welche Ideologien, welche Strömung sie vertreten. Wir brauchen niemanden, der hier zu Gewalt aufruft.
Zurück in Gogonou. Dort, wie in der ganzen Region, ist der Einfluss von Ländern wie Saudi-Arabien mehr und mehr spürbar, sagt Samuel Bassadin. Er ist Mitglied der katholischen Kirche.
Die Golfstaaten? Sie bauen doch überall Moscheen. Das ist überall sichtbar. In jedem Viertel haben sie eine errichtet. Man kann nicht mehr behaupten, dass sie keinen Einfluss auf die Bevölkerung haben. In Dörfern, in jeder Siedlung haben sie die schönsten Moscheen errichtet.
Tatsächlich sind die Moscheen auffällig. Es sind neue, helle und große Bauten. Manche sind mit Leisten in dunkleren Farbtönen und Ornamenten verziert. Parallel entstehen oft Brunnen und Versammlungsräume. Offiziell heißt es, dass das Geld von privaten Spendern und Spenderinnen stammt. Die Kontakte entstehen über Hilfsorganisationen, aber auch wenn junge Beniner zum Studium in die Golfstaaten gehen. Mit zurück bringen sie auch eine andere, oft wahhabitische Interpretation des Islam. Dass so auf politischer Ebene Einfluss genommen wird, wird in Benin aber nicht beobachtet. In Gesprächen freuen sich viele Muslime über die steigende Zahl der Moscheen. Imam Ibrahim Gera kritisiert diesen Trend jedoch.
Hier fing das vor 7 Jahren an. Überall sind Moscheen entstanden. Ich war damit nicht einverstanden und bin es bis heute nicht. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Ich befürchte, dass diese Entwicklung die muslimische Gemeinschaft destabilisiert. Der Trend zeigt nämlich eins, es geht um Geld, um riesige Summen. Meine Sorge lautet, diejenigen, die die Moscheen bauen lassen, lieben Geld mehr als Gott.
Reaktionäre islamische Strömungen in Benin und der christlich-muslimische Widerstand dagegen. Das war eine Reportage von Katrin Genzler. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde mit Christian Flotho. Als ich in die Programmvorschau geschaut habe, da dachte ich, es geht gleich um Wunderheilungen. Das stimmt aber natürlich nicht. Es geht um das Thema Wundheilungsstörungen. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie anrufen unter 00800 4464 4464. Mit diesem Hinweis endet Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Unter Mikrofon verabschiedet sich Christian Röther.